Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert vom Göttinger Wochenmarkt. Frische Produkte aus der Region. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag auf dem Wochenmarktplatz am Jungen Theater. Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eine Stunde, ein Thema im Stadtradio Göttingen. Ich bin Tanita Schebitz und heute geht es um ein kontroverses Thema, das derzeit auch in der bundesweiten öffentlichen Debatte präsent ist. Der Paragraph 219a im Strafgesetzbuch. Dieser regelt die Werbung für den Abbruch einer Schwangerschaft. Ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt ist dieser bis dato fast vergessene Paragraph durch die Verurteilung einer Ärztin aus Gießen. Diese hatte auf ihrer Website im ärztlichen Leistungskatalog aufgeführt, dass sie Abtreibungen durchführt. Seitdem wird über Paragraph 219a diskutiert. Ist er noch zeitgemäß? Sollte er reformiert oder gar abgeschafft werden? Der Göttinger Bundestagsabgeordnete der FDP, Konstantin Kuhle, hatte dazu im Februar eine Podiumsdiskussion in seinem Göttinger Wahlkreis organisiert. Ich möchte mich heute noch einmal eingehender mit der Kontroverse um den Paragraphen 219a beschäftigen. Dazu habe ich im Studio den Leiter der Abteilung für Strafrechtliches, Medizin und Biorecht der Juristischen Fakultät der Universität Göttingen, Professor Gunnar Duttke, und die Leiterin der Pro Familia Beratungsstelle Göttingen, Lisa Kastner, zu Gast. Ich würde Sie bitten, zu Anfang jeweils ein kurzes Statement abzugeben, wie Sie die Sache sehen.
Wir von Pro Familia und auch meine persönliche Meinung ist, dass der Paragraph 219a überflüssig ist. Er dient nicht dem Schutz des ungeborenen Lebens, sondern kriminalisiert Ärzte und Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen wollen, und schafft dadurch ein Klima der Angst und der Verunsicherung durch diese ganzen Verurteile oder Anklagen, die bestehen, dass viele Ärzte und Ärztinnen ihr Angebot zurückziehen. Und von daher auch die Frauen in der Beratung merken, jetzt herrscht wieder ein Klima der Angst und so sich gar nicht mehr der Beratungssituation so öffnen können, das merken wir. Und von daher meinen wir, der Paragraph 219a ist nicht notwendig. Wir sind ganz klar gegen Werbung und möchten das auch unterscheiden. Information über einen straffreien Schwangerschaftsabbruch muss möglich sein.
Okay, vielen Dank. Das war Frau Kastner. Und Herr Duttke, was sagen Sie dazu?
Ja, ich kann sagen, dass ich diese Auffassung ganz und gar nicht teilen kann. Es gibt überhaupt keinen Grund, an dieser Strafvorschrift zu zweifeln. Den gab es auch über 50 Jahre nicht. Die Diskussion ist entbrannt aus Anlass einer singulären Verurteilung. Und man kann deutlich erkennen, dass es eine letztlich politische Kampagne ist, die insbesondere auch die Interessen der konkret betroffenen Ärztin und eben vergleichbarer Ärztin, die eben auf dem gleichen Standpunkt stehen, das Recht nicht beachten zu müssen, letztlich auf Veränderung der Gesetzeslage ausgerichtet ist. Diese Strafvorschrift hat eine marginale kriminalpolitische Bedeutung. Es ist also ganz und gar nicht so, dass hier massenhaft Ärztinnen und Ärzte vor Gericht stehen oder am Ende verurteilt werden. Die Kriminalstatistik zeigt eine einzige Verurteilung im vergangenen Jahr. Diesen Fall kennen wir, der ist ja nun gerade auch anders gewesen. Natürlich soll diese Vorschrift auch generalpräventive Wirkung haben. Und sie dient letztlich als ein nicht unwesentlicher Baustein im Gesamtkonzept der Regeln zum Schutze des ungeborenen Lebens. Wir sind heute nicht in der Zeit, in der der Schutz des ungeborenen Lebens allgemein selbstverständliche Zustimmung findet. Wir sehen eher, sagen wir mal, eine Situation, in der wie ein Tauziehen gesamtgesellschaftlich natürlich die Interessen artikuliert werden. Das ist auch in einer pluralistischen Gesellschaft ganz und gar selbstverständlich. Aber was letztlich auf Abschaffung des 219a zielt, ist aus meiner Sicht Ausdruck einer sehr hedonistischen Sicht, die einseitig die Interessen eben nur einer betroffenen Seite in den Blick nimmt und die andere Seite letztlich ignoriert.
Vielen Dank, Frau Kastner. Sie wollen da direkt drauf eingehen. Gern.
Also, Sie haben natürlich recht, es kam zu einer Verurteilung, aber man darf nicht vergessen, es gab viele Anzeigen. Ich kann Ihnen die genaue Zahl nicht sagen, nur in den letzten Jahren viele Anzeigen von sogenannten Lebensschützern, die diesen Paragraphen 219a für ihre Zwecke, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, das ist eine politische Kampagne, aber politische Kampagne von den Lebensschützern, für ihre Zwecke nutzen, da gerade für Frauen Möglichkeiten für einen Schwangerschaftsabbruch schwieriger zu gestalten, weil die Folge ist ganz klar, dass im Laufe der letzten Jahre viele Ärzte das von ihrer Webseite, das Informationsangebot runtergenommen haben. Sie sind teilweise von der Staatsanwaltschaft angesprochen worden, haben gesagt, ihnen wurde angeboten, wenn sie das von ihrer Webseite runternehmen, sehen wir von der Anzeige ab. Da haben sich einige Ärzte darauf eingelassen. Andere sind so weit gegangen, dass sie sagen, das ist mir alles zu heikel. Ich biete gar nicht mehr den Schwangerschaftsabbruch an. Ich weiß nicht, was dann auf mich zukommt. Das heißt, wir sind jetzt in einer Situation, dass die Versorgungslage für Frauen, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen zu können, erheblich erschwert wird. Also es gibt wirklich große Flächen in Bayern, aber auch Hessen und auch in Niedersachsen, wo es sehr schwer ist für Frauen, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen zu können.
Mehrere Aspekte sind natürlich aus der bestimmten Perspektive verständlich, aber sie sind eben nicht zutreffend. Also wenn in der Fläche die Versorgung der Schwangeren in einer Konfliktlage nicht sichergestellt ist, dann wird eine Vermehrung von Information oder Werbung daran nichts ändern. Das ist schlicht eine Themaverfehlung. Dann muss man entsprechende Einrichtungen schaffen und mehr Angebote zur Verfügung stellen. An dem 219a StGB hängt das jedenfalls nicht. Die Versorgungslage soll generell schlechter sein, sagen Sie, Frau Kastner, als vorher. Ich frage nach der Empirie. Das ist eine blanke Behauptung. Woher nehmen Sie diese Zahlen, die es ja gar nicht gibt? Da müssten Sie eine empirische Untersuchung durchführen, dann könnte man das entsprechend auch verobjektivieren. So ist es nur ein Argument, ein Pseudo-Argument im Rahmen einer politischen Kampagne. Und damit meine ich jetzt nicht die von Ihnen so titulierten Lebensschützer, sondern die politische Kampagne geht aus von jenen, die anlässlich dieser einen Verurteilung jetzt eine riesige Medien- und Werbekampagne, Resolution und so weiter auf den Weg bringen, ohne dass man erkennen kann, dass dies noch konform geht mit den geltenden Regeln, die ansonsten den mühsam errungenen Kompromiss in Sachen Selbstbestimmungsrecht der Frauen auf der einen Seite und Schutz des ungeborenen Lebens auf der anderen Seite zum Gegenstand haben. Ein Satz noch von meiner Seite. Es gab mal eine Zeit, in der Lebensschutz keine Beleidigung war, nicht mit einem pejorativen Unterton versehen war. Es gibt auch mindestens einen Nobelpreis dafür, dass Ehrfurcht vor dem Leben etwas besonders Wünschenswertes ist. Heute wird es offensichtlich von bestimmter Seite nur noch als Verb für eine Haltung verstanden, die nicht mehr zeitgemäß und modern sei. Das zeigt für mich vor allem, wo wir in unserer Gesellschaft eigentlich stehen.
Gut, das ist auf jeden Fall auch eine interessante Frage, wie das jetzt genau aussieht mit der Versorgung. Führt allerdings gerade hier zu weit, weil wir wirklich nur darüber sprechen wollen, über den Paragraphen 219a und dessen Bedeutung. Genau, deswegen würde ich jetzt mit meiner ersten Frage sozusagen anfangen. Und zwar geht es ja um ein Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Interessant ist vielleicht, wie ist das eigentlich entstanden? Wo kommt dieser Paragraph eigentlich her? Herr Duttke, ob Sie das vielleicht kurz erklären könnten?
Ja, dieser Paragraph ist 1933 eingeführt worden, was alle, die, sagen wir mal, etwas historisch simpel argumentieren, sofort folgern lässt, das ist ein Nazi-Paragraph und schon deshalb ist es unerträglich, dass wir den heute noch haben. Es ist sicherlich auch so, dass in dieser Zeit diese Vorschrift unter etwas anderen bewertenden Vorstellungen implementiert worden ist, aber er ist eben 1944 erst zunächst einmal durch die Alliierten nach 1945 völlig unbeanstandet geblieben, ist er also nicht beanstandet worden, also nicht als typisches nationalsozialistisches Unrecht bemarkt worden und heute ist es völlig selbstverständlich, dass wir das als Teil des gesamten Beratungskonzepts verstehen. Die Idee ist ganz simpel. Wir haben freien Zugang zu Informationen. Jede Frau kann sich heute, wie auch jeder Mann, jedes Paar, sich beliebig informieren, was für Methoden es gibt, welche rechtlichen Bedingungen bestehen, in welchen Voraussetzungen man auch die Schwangerschaft vorzeitig beenden kann. Was durch den 219a gesichert werden soll, ist einzig und allein, dass diejenigen, die davon kommerziell profitieren und selber diese Leistungen durchführen, die denkbar ungeeignetsten sind. Das ist natürlich ein Gefährdungspostulat. Das kann im Einzelfall natürlich ganz anders sein, aber cum grano salis, gesamtgesellschaftlich, sind das nicht die geeigneten, nicht jedenfalls die primär geeigneten Personen, von denen verlässliche Informationen zu haben sind. Und der Gesetzgeber sagt, und sozusagen in dem neuen Gewande dieser Vorschrift, Diese Personen sollten sich konzentrieren auf ihre eigene Tätigkeit, zumal es im Arzt-Patienten-Verhältnis ohnehin nicht so ist, dass man als Arzt, als Ärztin proaktiv auf Patienten zugeht, ihn hinterherläuft oder, sagen wir mal, Werbemaßnahmen betreibt, sondern die Patienten kommen eben selber in ihre Notlage. Und dabei soll es auch bleiben. Es ist sozusagen nicht von vornherein ein gutes Setting hier, auch diejenigen, die Profiteure sind, mit anbieten zu können. Es ist ja auch nicht so, anders als das Amtsgericht, die Gießen das meinte, dass das in diesem konkreten Fall der Infoflyer völlig unbeanstandet ist, also völlig sozusagen seriös gewesen ist. Schwangerschaftsgewebe ist der Begriff, der darauf verwendet wird, ein Vorschlag, den ihr auch pro Familie so für gut findet. Das bedeutet aber de facto, dass das ungeborene Leben in seinem Eigenwert negiert wird. Und das widerspricht unserer Gesetzeslage, unserem verfassungsrechtlichen Ausgangspunkt. Das ist außerhalb des geltenden Rechts.
Frau Kastner, Sie wollten was dazu sagen?
Genau. Also ich denke, Ärzte als Profiteure darzustellen und Ärztin, ne, ich meine natürlich immer beide, ein Angebot, das sie anbieten, dass das honoriert wird über Geld, das ist klar. Es geht hier um Werbung. Und ich möchte einmal auch wissen, welcher Arzt, welche Ärztin macht Werbung dafür? Es geht hier nicht, also das wäre ganz klar etwas, was ich auch überhaupt nicht unterstützen würde. Ich habe aber noch nie so eine Anzeige gesehen. Das finde ich auch schon zynisch, weil ich, gut, da könnte ich noch mehr zu sagen, aber ich denke, es geht um eine Information. Und was spricht gegen eine sachliche Information? Und wenn wir von wenn ich von sachlicher Information spreche, Sie sagen, Paare, Frauen, Männer und Paare können sich beliebig informieren. Ja, wenn Sie mal auf die Internetseiten schauen und geben Schwangerschaftsabbruch ein, dann werden Sie sehen, auf welche Seiten Sie landen. Nämlich ganz oft auf den Seiten, ich sage extra sogenannten Lebensschützer, Babykost und alle die Dinge, die sachlich falsche Informationen geben. Und von daher muss es Ärzten auch erlaubt sein, sachlich zu informieren. Und ich möchte da, deswegen möchte ich das gerne mal zitieren, das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2006, was Sie sicherlich kennen, was ganz klar bei, als es auch um eine Anzeige ging, ja festgestellt hat, wenn die Rechtsordnung Wege zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen durch Ärzte eröffnet, muss es dem Arzt auch ohne negative Folgen für ihn möglich sein, darauf hinzuweisen, dass Patientinnen seine Dienste in Anspruch nehmen können. Und darum geht es, zu informieren. Und die Information ist nicht nur allein, ich mache Schwangerschaftsabbrüche, sondern es ist ganz wichtig, die Information, welche Methode wende ich an, weil Frauen müssen eine freie Arztwahl haben und das richtet sich auch danach zu wissen, welche Methode, bis zur wievielten Woche, wie ist das Setting, das muss ich wissen, damit ich mich auch entscheiden kann. Und das hat nichts mit Werbung zu tun. Wenn da irgendwas stehen würde, ja, weiß ich, so ist das Zimmer gestrichen oder so, das wäre natürlich etwas, wo man sagt, das ist, hat nichts mehr mit sachlicher Information zu tun.
Genau, das ist ja irgendwie auch der Kern des Problems, dass dieses Verbot durch 219a für die Werbung, für den Abbruch einer Schwangerschaft eben beeinträchtigt, dass Ärzte im Leistungskatalog ihrer Praxis das nicht aufführen dürfen. Jetzt sagt die Überschrift von Paragraph 219a Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft, aber im Paragraphen selbst taucht das Wort Werbung ja gar nicht mehr auf. Da geht es um Anbieten, Ankündigen, Anpreisen oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt geben. Kann man denn bei der bloßen neutralen Auflistung dieser ärztlichen Leistung jetzt von Werbung sprechen oder wie ist das zu beurteilen?
Na, der Clou ist, dass das, was sozusagen allgemein als Werbung tituliert ist durch die Überschrift, nicht eine Werbung ist in dem Sinne, wie Sie, Frau Kastner, es gerade formuliert haben, sondern dass die Informationspreisgabe im öffentlichen Raum per se als Werbung gilt. Das ist der Clou der Vorschrift. Und das ist aus meiner Sicht eine Idee, die gut begründet ist. Wir sollten uns ehrlich gesagt doch nicht für dümmer halten, als wir eigentlich sind. Wir leben in einer hochmarktwirtschaftlichen, kommerzialisierten Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Und wir wissen allzu gut, dass es ein ganz übliches Verfahren eines kommerziellen Unternehmens, ich spreche jetzt allgemein außerhalb unseres thematischen Kontexts jetzt von beliebigen Unternehmen, die irgendwas verkaufen wollen. Und das ist doch ein ganz probates Mittel, dass unter dem Signum der sogenannten neutralen Information uns etwas in die Hand gegeben wird. Was soll das? Natürlich soll damit der Erfolg bewirtschaftet werden. Was ist das Interesse jetzt einer Ärztin mit dem Betätigungsfeld Schwangerschaftsabbrüche, wenn sie nicht wartet, bis die Frauen zu ihr kommen, sondern proaktiv auf ihre Webseite draufschaut, mein Name ist so und so, Ich habe da tolle Informationen, da könnt ihr alles nachlesen. Unausgesprochen steht auch dabei und ihr könnt mit diesen Informationen natürlich zu mir kommen. Und das ist doch gerade der Antrieb. Warum sollte man denn sonst etwas öffentlich adressieren?
Frau Kastner?
Der Inhalt, wenn ich das noch sagen darf, der Vorschrift ist ja nicht, dass ich überhaupt nicht drüber sprechen darf. Sie tun ja so, als ob wir sozusagen im Mittelalter sind und das ist eine Geheimwissenschaft und die armen, unterdrückten Frauen kriegen keine Informationen. Es gibt keinen Anspruch darauf, auf Webseiten zu geraten, die nur die eigene richtige Meinung vertreten. Natürlich kommt man auf unterschiedliche Webseiten, das hat mit Informationsfreiheit aber nichts zu tun. Also da wird proaktiv ein möglicher Werbeeffekt lanciert und genau das soll verhindert werden.
Also ich weiß nicht, Herr Professor Duttke, ob Sie sich mal mit Ärztinnen unterhalten haben, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Wir haben Kontakte, ich bin schon sehr lange bei der Profamia, über 30 Jahre, habe also diverse Kontakte auch in anderen Bundesländern, auch mit Ärztinnen. Ich habe noch keinen Arzt, keine Ärztin gefunden, die sagt, sie macht gerne einen Schwangerschaftsabbruch, sondern die sagt, ich sehe die Frau in einer Notlage und ich möchte ihr dabei helfen, wenn die ganzen Voraussetzungen eines straffreien Abbruchs gegeben sind. Dann möchte ich mein Angebot auch zur Verfügung stellen. Und da auch nochmal die Information darüber ist einfach wichtig, weil Frauen sich überall informieren und sie kommen natürlich auch zu uns, sie kommen aber auch an ganz andere Stellen, wo vielleicht nicht umfassend, ich möchte da keine Beratungsstelle in Misskredit bringen, aber auch, ne, dass sie nicht umfassend die Informationen bekommen, die sie vielleicht brauchen und so den eigenen Zugang haben müssen. Und von daher, ich sehe das nicht als proaktiven Ansatz, so wenn ein Arzt eine Ärztin sagt und das Angebot deutlich macht, um zu sagen, so kommt bitte alle zu mir, ich mache hier den besten Schwangerschaftsabbruch, sondern nur die Leistung wird beschrieben und darum geht es. Und eine Sache, und dann, ich würde gerne auch mal den Schwenk machen, gerade wenn man den Paragraph 219a im Gesamtkonzept zum 218 A, B und C sieht und vor allen Dingen den eigentlichen Paragraph 219, der ja den Beratungsauftrag der Beratungsstellen formuliert. Dieses Gesamtpaket dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Und ich sehe in meiner Praxis, dass dieser Schutz nicht gewährleistet wird durch die, ich sag mal bewusst, Aushebelung des Paragraphen 219a, dadurch, dass es vermehrt zu Anzeigen, nicht zu Verurteilungen, zu Anzeigen von Ärzten gekommen, von bestimmten Gruppierungen, und das sind sogenannte Lebensschützer, die sich da auch ganz klar zu bekennen, und dass das, wie gesagt, zur Verunsicherung bei der Ärzteschaft, aber vor allen Dingen auch bei den Frauen führt. Das hat dann auch Folge in der Beratung. Sie können sich nicht mehr so öffnen, sie suchen nicht mehr das vertrauensvolle Gespräch. Wir spüren das. Und das kann nicht Sinn und Zweck sein. Das mag juristisch, vielleicht logisch so weitergeführt werden, aber es dient, wie gesagt, nicht dem Schutz des ungeborenen Lebens, was ja der Staatsauftrag auch ist.
In Wahrheit sind die Dinge, liebe Frau Kastner, gerade umgekehrt. Der 219a soll ja gerade die Beratung, wie sie dann bei Pro Familia und anderen Einrichtungen stattfindet, gerade ein Stück weit absichern, nicht in toto, denn so viel ist ja gar nicht strafbar. Ist ja nur ein ganz bestimmter Ausschnitt überhaupt unter Strafe erklärt. Insofern ist ja die Beratung gar nicht monopolisiert. Die Menschen sollen natürlich außerhalb sich auch darüber unterhalten können. Ist ja nur ein bestimmter Ausschnitt von Kommunikation, soll unterbunden werden. Aber es ist damit doch ein wichtiger Baustein für die Beratung, die bei Ihnen abläuft. Also ich würde, und das ist sozusagen nicht nur juristisch, Jura hat ja auch, soll ja eigentlich auch was mit gesundem Menschenverstand zu tun haben, sonst wäre es ein schlechtes Recht. Es ist ja geradezu zum Schutze einer seriösen Beratung, dass Sie sich nicht rumschlagen müssen mit manipulativen Informationen von Interessenträgern. Ich formuliere das ganz bewusst so. Es gibt keine Hindernisse, auch für seriöse Informationen. Und wir müssen nur nach wie vor eben das tun, was wir bei allen Kontexten tun müssen. Wir müssen die weniger seriösen Nachrichten im Internet von den seriösen unterscheiden. Und das müssen leider, leider, leider auch betroffene Schwangere machen, wenn sie dann eben auf seriöse Informationen
oder andere... Ich hätte eine Frage zum Verständnis. Und zwar, der Ablauf ist ja eigentlich... Bevor ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden kann, muss eine Beratung erfolgen, und zwar bei einer anerkannten Beratungsstelle. Genau. Mhm. Das wäre doch aber auch immer noch der Fall, wenn 219a gekippt werden dürfte. Also dann könnten Frauen doch bloß auf die Website gehen, wüssten, okay, bei dem Arzt ist das möglich, würden dann aber immer noch zu dieser Beratungsstelle gehen, müssten sich dort auch nochmal beraten lassen und diesen Schein holen, damit der Abbruch dann letztendlich möglich ist.
Ja,
ist
ja das so genau, genau.
Ja, und ich meine, wenn Sie da Ja sagen, dann müssen Sie doch eigentlich auch konsequent sagen, es gibt gar keinen Grund für irgendeine Verunsicherung, die Sie jetzt postuliert haben, fern von irgendwelcher Empirie. Sie verweisen dann immer auf Erfahrung und dann wissen wir alle drei natürlich, Sie sind die Einzige, die darüber dann sprechen kann und wir sind ausgeschlossen. Nein, es gibt überhaupt keinen Grund. Es wäre, wenn das so wirklich der Fall wäre, wäre es Ihre Aufgabe zu sagen, Moment mal, das hat jetzt mit unserer Beratung gar nichts zu tun, sondern da wird sozusagen nur eine ganz bestimmte Form von Kommunikation und letztlich im weiteren Sinne als Werbung zu verstehende Art der Adressierung von Informationen so unterbunden. Das hat mit unserer Beratung hier gar nichts zu tun. Die für die Verunsicherung ist aus meiner Sicht ein getürktes Argument. Ich sage das ganz offen, das ist ein Argument, das benutzt wird, um ein bestimmtes Ziel zu befördern. Ja. Hat aber mit der Sache nichts zu tun.
Viele Ärzte, die halten sich daran und ganz klar, wenn es da um Werbung geht, sollte das auch geahndet werden, aber Informationen, wie das Bundesverfassungsgericht auch schon festgestellt, das ist ja nicht irgendein Amtsgericht, sondern das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass Ärzte deswegen keine negativen Folgen haben dürfen, wenn sie über ihr Angebot kundtun. 2006 war vielleicht Internet noch nicht überall so Thema, aber es wurde nicht festgelegt, wo. Das ist das eine. Und das andere, denke ich, immer wieder, um was geht es? Was soll dieser Paragraph 219a, solange der besteht, warum soll der da drin bleiben? Wem dient der? Ich finde, kann das nur noch mal wiederholen, das dient weder den Frauen noch dem Schutz des ungeborenen Lebens, weil dadurch einfach weniger Informationsquellen möglich sind. Sie müssen sich auch vorstellen, und klar, ich spreche aus 30 Jahren Erfahrung, und klar können Sie da nicht gegenhalten, weil ich in diesem Beratungsbereich drin bin und ich weiß, wie Frauen auch in die Beratung kommen, wenn sie verunsichert sind. Und ich habe das erlebt, gerade in den 90er Jahren, als nochmal der Paragraph 218 sehr diskutiert wurde, als dann die Zusammenlegung des Fristenlösungsmodells aus der ehemaligen DDR mit dem Indikationsmodell der BRD zusammengelegt werden musste, also ein Kompromiss gefunden werden, da war das wieder sehr in der Diskussion. Da habe ich gemerkt, wie das Frauen verunsichert, dieses Gefühl, ich mache was Strafbares, obwohl es straffrei war. Es ist aber rechtswidrig. Wir haben ja jetzt die Situation, eine Frau nach der Beratungsregelung, so wird das ja weitläufig genannt, macht einen straffreien Schwangerschaftsabbruch, aber verhält sich rechtswidrig. Und wenn das wieder viel mehr in den Fokus gerückt wird, was da ist, verursacht das, dass Frauen eher wieder dicht machen. Also ich muss ja in der Beratung, das ist ja mein Auftrag in der Beratung, ich soll versuchen, sie zu motivieren und ihr auch Wege aufzeichnen, wie sie die Schwangerschaft austragen kann. Wenn eine Frau vor mir verunsichert, ängstlich sitzt, und das wird durch dieses Ganze, die Diskussion und durch die Anzeigen und die eine Verurteilung ja gefördert, dass Frauen wieder sehr viel Angst haben. Also zumindest ist es jetzt noch nicht der Fall, aber es wird mehr, wenn immer mehr Ärzte sich zurückziehen, dann werden Frauen wieder mehr sagen oder das Gefühl haben, oh, ich mache da was, was man vielleicht nicht, überhaupt nicht machen darf. Da sehe ich das ganz, ganz große Problem. Mir geht es immer darum, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren. Wem nutzt dieser Paragraph 219a? Und ich betone nochmal, ich glaube nicht, dass Ärzte das gerne machen und sagen, da werbe ich für. Da gibt es ganz andere Leistungen, Dienstleistungen, wo sie vor allen Dingen viel mehr verdienen würden. Das ist nicht dieser finanzielle Vorteil.
Ich würde sagen, wir sollten vielleicht ein bisschen weg von Spekulationen kommen, dass die Beratung sehr schwierig ist, vor allem innerhalb der Rahmenbedingungen, die nun mal besagen, dass der Abbruch trotzdem Unrecht bleiben soll, weil es kein überwiegendes Interesse auf der anderen Seite ist. Wir sind gerade nicht in der Lage, in der wir sagen können, erhebliche Gesundheitsgefahr oder gar Lebensgefahr oder Vergewaltigung als das Sample von möglichen Rechtfertigungsgründen. Da sind wir uns einig, dass ein Schwangerschaftsabbruch erlaubt wäre im richtigen Sinne, also Recht und nicht Unrecht wäre. Sondern wir sind in einem Bereich, in dem die Schwangere ja beliebig letztlich ihre Bedrängnissituation selbst definieren kann und die letzte Verantwortung auch übernehmen muss. Mhm. Und dass das sozusagen für sie dann schwierig ist, überhaupt hier ein Kommunikationsklima zu schaffen, in dem das ungeborene Leben nicht aus dem Blickfeld gerät, das ist völlig selbstverständlich. Nur das alles hat ich sage es nochmal, mit dem 219a nichts, aber auch gar nichts zu tun. Nach wie vor, und das wäre Ihre Aufgabe, wenn Sie feststellen sollten, dass dadurch jetzt Verunsicherungen entstehen. Es ist nun mal naturgegeben, dass es die einen gibt, die über Recht kundig was sagen können, und die anderen, die nun mal kein akademisches Jurastudium hinter sich haben, fühlen sich nun mal durch viele heterogene Informationen in den Medien auch schnell verunsichert, vor allem wenn sie selber betroffen sind. Dann ist es Ihre Aufgabe, sie seriös zu informieren und diese Ängste zu nehmen. Wieso? Dafür sind Sie kraftgesetzesbeauftragt. Ja. Lassen Sie mich noch ein Wort zu dem von Ihnen schon zweimal sehr gerne angeführten Bundesverfassungsgerichtsurteil nehmen. Das ist der typische Fall einer selektiven Herausnahme eines einzelnen Absatzes, getrennt von dem Kontext, in dem diese Entscheidung getroffen worden ist. Das würden Juristen so nicht machen, und das ist auch nicht seriös. Das Bundesverfassungsgericht hat über den Fall entschieden, in dem vor einer Abtreibungspraxis sozusagen Gegner sich ja auch postiert haben, mit deutlicher Meinungskundgabe, auch Nötigungsaktivitäten. Und in diesem Zusammenhang um die Bestrafung, ist ja letztlich dann eine Straftat, Nötigung der sozusagen von außen Einwirkenden auf das Geschehen innerhalb der Praxis Einwirkenden, um das zu rechtfertigen. Da geht es aber nicht um öffentliche Werbung, da geht es um die unmittelbare Arzt-Patienten-Beziehung in der Praxis. Dieser Fall und das, was Sie zitiert haben, richtig zitiert haben, betrifft einen völlig anderen Zusammenhang. Und Sie gehen jetzt her und generalisieren das und übertragen das auf die Situation der öffentlichen Werbung im Kontext von 219a. Das Bundesverfassungsgericht hatte 1993 Gelegenheit, vorher schon 1975, da gab es den 219a auch schon, bei der umfangreichen Gesamtentscheidung, wie überhaupt der Schwangerschaftskonflikt regulatorisch irgendwie zu handhaben ist, kompromisshaft, genug Gelegenheit gehabt, auch zu sagen, der 219a ist aber irgendwie illegitim, verstößt gegen die Informationsfreiheit, dient gar nicht dem Schutz des ungeborenen Lebens. Kein Wort.
Ja, aber der das 219, sollte man jetzt halt sehen.
Ja, das ist Ihre persönliche Meinung. Darf ich den Satz noch zu Ende führen? Aber in Wahrheit ist es doch so, je mehr Sie dysfunktionale Informationen außerhalb Ihrer Beratungseinrichtung unterbinden, umso leichter haben Sie es. Wenn Sie also Ihren Beratungsauftrag, ich formuliere das jetzt ganz bewusst sehr spitz, wenn Pro Familie Ihren Beratungsauftrag wirklich ernst nehmen würde, auch zum Schutz des ungeborenen Lebens, müsste sie eigentlich für die Beibehaltung des 219a einrichten, weil bestimmte Möglichkeiten der Falschinformation unterbunden werden, mit denen Sie sich nicht mehr rumschlagen müssen. Verwunderlich und vieldeutig ist, dass es Pro Familie aber gerade umgekehrt sieht und für die Abschaffung einer Vorschrift dient, die ja gerade Falschinformationen verhindern will.
Ich würde da jetzt einmal ganz kurz einhaken. Also Sie hatten jetzt ja auch noch diesen Schutzzweck angesprochen, den 219a unterstützt. Dann hatten Sie aber auch noch gesagt, dass Recht ja mit gesundem Menschenverstand gemacht sein soll und auch den Bezug zum normalen Leben haben muss. Bin ich da richtig informiert, dass der 219a in seiner jetzigen Fassung von 1974 steht? Das ist ja jetzt
1933
schon
im Prinzip.
Und dann wurde er aber aktualisiert.
Deutlich verändert worden. Ja, also sozusagen die deutliche Neufassung war 1974, 75 und dann eine marginale Änderung 1993.
Ja, okay, gut, das ist ja nun schon auch eine recht lange Zeit her und es hat sich ja seitdem auch einiges verändert. Und was ich mich auch noch frage, ist, wenn es halt tatsächlich auch für das Leben praktikabel sein soll, ist da Zeit nicht auch teilweise ein kritischer Faktor, wenn es eben darum geht, sich Informationen zu holen oder sich zum Beispiel schon mal einen Termin zu machen, dann zur Beratung zu gehen und dann schnell handeln zu können? Mhm. Reicht es da nicht einfach nur zu schreiben, dass das zum ärztlichen Leistungskatalog gehört, also ein Wort? Wäre das schon Werbung? Wäre das in Ihrer Sicht schon problematisch?
Problematisch, denke ich, wie ich das mitbekommen habe, wäre eigentlich schon die Erwähnung, dass ein Schwangerschaftsabbruch im Leistungskatalog ist, kann als Werbung schon gesehen oder betrachtet werden. Den zeitlichen Faktor, den Sie ansprechen, der ist in der Tat auch so, dass zu uns natürlich und auch in andere Beratungsstellen natürlich viele Frauen kommen, die Entscheidung, die wirklich keine sich leicht mal mit ihrem Partner, mit engen Familienangehörigen, mit Freunden besprochen hat, dass die Entscheidung ganz häufig schon tendenziell feststeht für einen Schwangerschaftsabbruch. Und sie probieren so viel wie möglich im Vorfeld zu organisieren und sich zu informieren. Dazu gehört halt auch zu wissen, wer führt den Schwangerschaftsabbruch und vor allen Dingen, wie wird der durchgeführt, weil es gibt verschiedene Methoden. Es gibt die Methode der Ausschabung, die Methode der Absaugung, medikamentösen Schwangerschaftsabbruch. Die Informationen möchten Frauen haben, die bekommen sie natürlich auch über unsere Beratungsstelle, natürlich. Aber es ist einfach so, dass sie sich im Vorfeld informieren und da ist es wichtig, dass betone ich nochmal, dass sie dann auch die Möglichkeit haben, auf seriöse Seiten zu kommen, wenn sie ihren Arzt kennen, dass sie da einfach schon mal gucken können, bietet er das an, wie bietet er das an. Und es ist so vom zeitlichen Faktor, dass es manchmal, weil Frauen das vielleicht später erfahren, dass sie schwanger sind und dann läuft die Zeit weg und Zwischenberatung und Eingriff müssen 3 Tage liegen. Und von daher kann das schon mal entscheidend sein, dass eine Frau vorher einen Termin ausmacht. Das ist nicht das Hauptkriterium. Also ich möchte jetzt nicht damit sagen, so alle Frauen stehen absolut unter diesem Zeitdruck. Aber das kann natürlich auch noch mal dazu führen, dass es dann schwieriger wird.
Das mag alles richtig sein, nur ich sehe den Zusammenhang mit 219a nicht. Ne? Also was hat das damit zu tun? Natürlich dürfen sich Frauen informieren und natürlich können sie sich seriöse Informationen einholen.
Sie informieren sich doch auch, wenn sie irgendwie medizinischen Eingriff vor sich haben.
Aber ich würde vernünftigerweise mich niemals bei denjenigen informieren wollen, in dem Glauben, da würde ich seriöse Informationen bekommen, die davon profitieren.
Ihres Vertrauens würden Sie sich nicht informieren?
Ich würde mich dort informieren, wo ich Vertrauen habe, aber es gibt ja kein Vertrauensbeziehung. Vorher schon, und das muss ja erst begründet werden. Vielleicht lassen Sie mich einfach aussprechen. Mhm. Also Sie würden doch auch nicht nach seriösen, um mal ein anderes Beispiel zu nehmen im Gesundheitsbereich, nach seriösen Informationen zu möglichen künftigen Medikamenten bei einer Pharmafirma suchen. Also es gibt einfach bestimmte Dinge, die man vernunftmäßig vielleicht nicht unbedingt haben möchte, unabhängig davon, dass es natürlich Personen und Unternehmen gibt, die das ganz seriös machen wollen. Der 219a ist ja ein Gefährdungstatbestand. Er setzt nicht voraus, dass im Einzelfall wirklich unseriös informiert wird. Aber um des Schutzes des ungeborenen Lebens und der Seriosität der Beratung willen, geht der Gesetzgeber davon aus, dass es ein bestimmtes, sagen wir mal, Quantum von nicht gewünschten Formen der Kommunikation gibt, die damit sozusagen aus dem gesellschaftlichen Bereich rausgenommen werden sollen. Ich möchte noch einen ergänzenden Satz anbringen. Ich tue mir einfach schwer, mit der erfahrungsgesättigten, so aus ihrem Mund, erfahrungsgesättigten Tatsache, Frauen tun sich mit dieser Entscheidung nicht schwer. Das behauptet auch keiner. Er tut sich nicht leicht, sondern tun sich schwer mit dieser Entscheidung. Das behauptet auch keiner was anderes. Aber dass dieses Pseudo-Argument, was besagt ist für die Frage 219a, der Auftrag ist doch, Frauen in einer besonderen Notlage oder Bedrängnislage, Gewissenskonflikt zur Seite zu stehen. Ja. Und ihr Argument liefert darauf hinaus zu sagen, vertrauen wir ihnen, dass sie die beste Entscheidung treffen werden. Da spricht doch eigentlich alles, insbesondere auch der gesunde Menschenverstand. Sie brauchen Hilfe, sie brauchen eine Ansprechperson, sie brauchen Verständnis, sie müssen sich kommunizieren können, sie müssen sich erklären können, um letztlich eine eigene, letztverantwortliche Entscheidung zu treffen. Aber das bedingt viel, viel mehr als zu sagen, lassen wir die Sicherungsmechanismen alle mal beiseite und Sie werden schon irgendwie die richtige Entscheidung treffen. Das meinen Sie eigentlich auch nicht, ne?
Also ich denke, gerade wenn Sie von Vertrauen reden, Sie müssen sich die Situation auch so vorstellen, dass Frauen zu uns kommen und wissen, diese Beratung ist vorgeschrieben. Sie kennen uns nicht, sie wissen nicht in der Regel, was erwartet sie in dem Gespräch. Was ich vorhin schon sagte, das kann auch bei vereinzelten Frauen sehr angstbesetzt sein. Und von daher ganz, ganz häufig höre ich dann am Ende der Beratung, ach, ich bin so erleichtert, dass sie Verständnis hatten und mir die Informationen gegeben haben. Und manche Frauen, da habe ich das Gefühl, die gehen genauso raus, wie sie reingekommen sind, voller Angst. Und ich habe diesen Zugang nicht geschaffen, trotz aller Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Aber die sind begrenzt. Und wenn sich dann eine Frau auch im Vorfeld oder auch im Nachhinein nochmal bei ihrem Arzt ihres Vertrauens, den sie kennt oder die Ärztin, die sie kennt, nicht informieren darf übers Internet. Sie darf natürlich im persönlichen Gespräch, das ist klar. Aber weil das Thema ist auch schambesetzt, dass Frauen dann so, wenn ich jetzt zu meinem Frauenarzt gehe, ich habe da jetzt schon 3 Geburten, wenn ich dem jetzt sage, ich mache einen Abbruch, wie denkt der über mich? Und wenn sie dann aber auch lesen, ja, er oder sie bietet das an, dann ist sicherlich eher so dieses Gefühl, ich kann da Vertrauen fassen. Und wie wird das angeboten? Das ist es nicht allein, aber Vertrauen heißt nicht, eine unabhängige Stelle schafft gleich Vertrauen. Das ist viel Arbeit, wir sind sehr, sehr bemüht, aber wir dürfen nicht verkennen, es handelt sich um eine Zwangsberatung, Frauen müssen zu uns kommen und das ist keine gute Voraussetzung für eine offene Beratung, die wir ja gestalten sollen nach dem Paragraph 219. Und der 219a, finden wir, steht da im Wege und erschwert das alles nur.
Unsere Zeit neigt sich jetzt auch langsam dem Ende zu. Ich wollte jetzt zum Schluss noch einmal wissen, der ganze Konflikt geht ja eigentlich darum, dass Ärzte, also die Personen, die diese Leistung anbieten, nicht selber darüber informieren sollen. Gäbe es dann nicht vielleicht so eine Zwischenlösung? Kann man dann nicht zum Beispiel sagen, man veröffentlicht auf der Website eines Gesundheitsministeriums die Adressen von Ärzten, die diese Leistung anbieten, dass Frauen einfach einen Zugang dazu haben? Könnte man das nicht machen? Wäre das rechtmäßig?
Also ich denke, es wäre eine Möglichkeit, ob das eine gute und ausreichende Möglichkeit ist, wage ich auch ein Stück weit zu bezweifeln, weil Listen, man muss auch gucken, wie werden diese Listen erstellt, wer erstellt die, welche Informationen sollen da rein, soll da nur der Name des Arztes, der Ärztin aufgeführt werden, soll mehr über die Methoden und informiert werden, weil, und darum geht es ja auch, dass Frauen einfach die freie Arztwahl dadurch haben, je mehr sie wissen, wie ein Arzt, eine Ärztin arbeitet und die Listen müssen gepflegt werden und sie wissen selber, dass das ganz häufig das Problem ist, die Listen sind veraltet und wir merken das ja auch in der Praxis, wenn wir informieren wollen, welcher Arzt, welche Klinik führt Schwangerschaftsabbrüche durch, da müssen wir uns auch immer auf den neuesten Stand bringen, da gibt es einfach Veränderungen.
Sie trauen Frau Kaster dem Ministerium, dem Gesundheitsministerium nicht zu, eine vollständige und aktualisierte Liste vorrätig zu halten. Das wundert mich jetzt schon ein bisschen. Also wer etwas über die Methoden des Schwangerschaftsabbruchs will, der kann jederzeit zu meiner Vorlesung gehen. Der kann eine beliebige Vielzahl von Lehrbüchern, Handbüchern, die seriöse Informationen bieten. Man ist also nicht darauf verwiesen, den jeweiligen Personen, die selber eine entsprechende Praxis betreiben, sich denen anzuvertrauen. Das hat auch nochmal nichts mit freier Arztwahl zu tun. Freie Arztwahl heißt nicht, dass ich von bestimmten Personen bestimmte Informationen bekomme, sondern das heißt, dass ich aus einer Vielzahl von Angeboten ärztlicher Personen, die in einem bestimmten Bereich tätig werden, mir eine aussuchen kann. Und wenn mir die nicht gefällt, dann gehe ich zur zweiten und zur dritten. Und dort im geschützten Arzt-Patienten-Verhältnis habe ich den Anspruch, alle notwendigen Informationen zu bekommen. Und das Einzige, was der 219a unterbindet, ist, dass diese Informationen vorab öffentlich über die eigene Webseite bekannt gemacht werden. Das ist das Einzige an Begrenzung der Information. Alles andere wird ja dadurch gerade geschützt. Und wenn ich jetzt den konkreten Fall nochmal betrachte, wir haben am Anfang ja gesagt, was ist eigentlich der Anlass für die Debatte? Uns gefragt, gibt es ein legitimes Anliegen, so Ihre Auffassung und pro Familie, oder ist das sozusagen eher aus diesem Einzelfall herausgeboren? Die betroffene Ärztin, die verurteilt worden ist, wie hat sie selber auf die Verurteilung reagiert? Sie ist ja schon vorher mehrfach angezeigt worden. Jetzt stellt sie sich hin, gibt ein Spiegelinterview und sagt, Entschuldigung, ich habe nie gewusst, nie damit gerechnet, dass ich verurteilt werden werde. Ja, man kann sich natürlich auch dumm stellen. Jetzt kann man sozusagen diesen Infoflyer über eine, indem man die E-Mail-Adresse an die Arztpraxis schickt, kriegt man den Infoflyer wieder. Jeder kann das tun, ja. Das ist der Versuch auf, sag mal, etwas bauernschlaue Weise, ich formuliere das mal ganz drastisch, dem Verbot aus dem Wege zu gehen. Ich habe heute Nachmittag an meinem Lehrstuhl meine Mitarbeiter, wissenschaftliche Mitarbeiter gefragt, ist das jetzt hinreichend sicher, nicht strafbar oder gerät Frau Hähnl wieder in den Geruch der Strafbarkeit? Alle waren der Meinung, dass es immer noch öffentlich ist, weil es keine Kontrolle gibt. Es ist sozusagen der Pseudoversuch, weiterzumachen. Und das ist sozusagen letztlich die Haltung, die das ungeborene Leben eigentlich nicht respektiert.
Jetzt sind wir wieder mittendrin in der Diskussion. Ja. Ich wollte das eigentlich gerade ein bisschen zum Abschluss bringen, Frau Kasten. Aber Sie können jetzt noch einen Schlusssatz dazu sagen und dann würde ich gerne schließen.
Ich denke, Sie verkennen auch immer wieder, dass sich Frauen in einer Ausnahmesituation befinden, zeitlich begrenzt und können nicht von einem Arzt zum anderen, wie vielleicht in einer anderen Situation sich wenden, um da die Information zu bekommen. Es ist hilfreich einfach, dass sie im Vorfeld sich informieren können. Sie dürfen diese Notsituation, Notlage nicht vergessen. Das ist eine Ausnahmesituation. Das möchte ich einfach nochmal dazufügen.
Jetzt hat ja am 27.06. der Rechtsausschuss im Bundestag eine Anhörung veranstaltet mit verschiedenen Sachverständigen, die eben zum Thema 219a gesprochen haben. Auch da gingen die Meinungen sehr weit auseinander, wie auch hier bei uns in dieser kontroversen Diskussion. Ich wollte jetzt noch einmal fragen, wie geht's weiter? Was haben wir jetzt zu erwarten? Wann kommt da vielleicht eine Entscheidung?
Ja, es ist gleichsam eine besondere Lieblingsmethode von Journalistinnen und Journalisten, die eingeladenen Gäste zu prophetischen Äußerungen zu veranlassen. Ich kenne das schon. Das wissen wir nicht. Das ist letztlich eine Frage der Mehrheitsverhältnisse und der politischen Geschäfte, die innerhalb des Deutschen Bundestages zwischen den Fraktionen vorgenommen werden. Ich kann nur sagen, aus strafrechtswissenschaftlicher Perspektive gibt es keinen Anlass zu ändern, aber wenn es aus bestimmter Perspektive, politischer Perspektive, die noch einmal aus meiner Sicht stärker, eben sehr viel stärker das Selbstbestimmungsrecht betont und bei mir Zweifel weckt, ob das ungeborene Leben dann noch eine hinreichende Wertigkeit haben soll, dann wird es einfach eine Frage der Mehrheitsverhältnisse sein. Und ich glaube, der Ausgang ist momentan sehr ungewiss.
Gut, dann hoffe ich, dass dieses Gespräch jetzt einige Aspekte um diese Kontroverse zum Thema 219a näher beleuchten konnte. Wir haben zwei Meinungen gehört. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, einmal Frau Kastner, Leiterin der Göttinger Beratungsstelle von Pro Familia, und bei Professor Lüttke, Leiter der Abteilung für strafrechtliches Medizin und Biorecht der Juristischen Fakultät der Uni Göttingen. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Dankeschön.
Das war eine Stunde ein Thema im Stadtradio Göttingen. Ich bin Tanita Schebitz und ich freue mich, dass Sie zugehört haben.